ein prächtiges litauisches Gutshaus an der polnischen Grenze, auf einer Seite offen wie ein Puppenhaus, weil eine Granate die gesamte Außenwand weggerissen hatte. Die Bewohner, beim ersten Einschlag aus dem Keller gescheucht, beim zweiten getötet, lagen in der Küche im Erdgeschoss. Im Garten waren tote Soldaten verstreut, Deutsche und Russen. Neben dem Haus lag ein umgestürzter deutscher Stabswagen, von einer Granate zerfetzt. Auf einem Divan vor dem Kamin im Salon saß ein SS-Sturmbannführer mit gefrorenem Blut an den Hosenbeinen. Sein Unterscharführer zog eine Decke von einem Bett und breitete sie über ihn. Dann machte er Feuer, aber weil das Haus auf einer Seite vollkommen offen war, wurde es dadurch auch nicht wärmer. Er zog dem Sturmbannführer einen Stiefel aus. Die Zehen waren schwarz. In diesem Moment hörte der Unterscharführer im Freien ein Geräusch. Er nahm seinen Karabiner von der Schulter und schlich ans Fenster. Ein Halbkettenfahrzeug. Ein russischer ZIS-44 mit einem roten Kreuz an den Seiten rumpelte die gekieste Zufahrt herauf. Vladis Grutas stieg aus und hielt ein weißes Tuch hoch.
»Wir sind vom Roten Kreuz. Haben Sie Verwundete? Wie viele sind Sie?«
Der Unterscharführer blickte sich nach dem Verletzten um und sagte leise, »Sanitäter, Herr Sturmbannführer, wollen Sie mit Ihnen mitfahren?« Sein Vorgesetzter nickte und er gab Grutas ein entsprechendes Zeichen. Grutas und der einen Kopf größere Enrikas Dortlich holten eine Tragbare aus dem Halbkettenfahrzeug. Der Unterscharführer ging nach draußen, um mit ihnen zu sprechen.
»Seien Sie vorsichtig mit ihm. Es hat ihn an den Beinen erwischt, seine Zehen sind erfroren, möglicherweise Erfrierungsgangrän. Haben Sie ein Feldlazarett?«
»Ja, natürlich, aber ich kann auch gleich hier operieren«, sagte Grutas und schoss ihm aus nächster Nähe zweimal in die Brust, so dass kleine Staubwölkchen von seiner Uniform aufstiegen.
Ohne einen Laut von sich zu geben, sank der Unterscharführer zu Boden und blieb reglos liegen. Grutas stieg über ihn hinweg, ging ins Haus und schoss dem Sturmbannführer durch die Bettdecke in die Brust. Darauf kamen Sigmas Milko, Petras Kolnas und Bronis Grenz hinten aus dem Halbkettenfahrzeug geklettert. Sie trugen ein seltsames Sammelsurium unterschiedlichster Uniformteile. Von der litauischen Polizei und Sanitätern, von estnischen Sanitätstruppen und vom Internationalen Roten Kreuz. Aber alle hatten eine weiße Armbinde mit einem deutlich sichtbaren Roten Kreuz. Laut ächzend und schimpfend machten sich die Plünderer daran, den herumliegenden Toten mit brachialer Gewalt die starren Glieder zu verdrehen, um ihnen Schmuck und sonstige Wertgegenstände abzunehmen. Ausweise, persönliche Papiere und die Brieftaschenfotos streuten sie achtlos auf den Boden. Der Sturmbannführer, der noch lebte, streckte die Hand aus. Milko nahm dem Schwerverwundeten die Armbanduhr ab und steckte sie ein. Grutas und Dortlich schleppten einen zusammengerollten Wandteppich aus dem Haus und hieften ihn in das Halbkettenfahrzeug. Dann nahmen sie die Tragbare und trugen sie in den Salon. Sie stellten sie auf den Boden und warfen Uhren, Goldbrillen und Ringe darauf. In diesem Moment kam ein Panzer unter den Bäumen hervor. Es war ein russischer T-34 in Wintertarnung. Sein Geschütz schwenkte langsam von einer Seite auf die andere. In der offenen Luke stand ein MG-Schütze.
»Schnell, schnappt euch eine Leiche«, rief Grutas den anderen zu.
Sie legten einen Toten über die Wertsachen auf der Bahre und trugen sie nach draußen. Der Turm des Panzers drehte sich zu ihnen herum. Grutas hielt eine weiße Fahne hoch und deutete auf das Rote Kreuz an ihrem Fahrzeug. Der Panzer fuhr weiter. Sie sahen sich ein letztes Mal im Gutshaus um. Der Sturmbannführer lebte noch. Er klammerte sich an Grutas Hosenbein, als dieser an ihm vorbeiging, und ließ es nicht mehr los. Grutas beugte sich zu ihm hinab und betrachtete das SS-Abzeichen an seinem Kragenspiegel.
»Wir hätten diese Totenköpfe auch kriegen sollen«, sagte er. »Deine Visage wird ebenfalls bald ein Totenkopf sein.«
Er schoss dem Sturmbannführer abermals in die Brust. Rücksichtslos über die herumliegenden Leichen holpernd fuhr das Halbkettenfahrzeug davon. Sobald es den Wald erreicht hatte, hob sich hinten die Plane und Grenz warf die Leiche hinaus, die sie zur Tarnung auf die Bahre gelegt hatten. Der Majordomus Lothar, der gerade Wasser aus dem Brunnen holte, hörte es als erster. Das Motorengeheul eines Fahrzeugs, das in einem niedrigen Gang fuhr und das Knirschen und Knacken von Zweigen. Er ließ den Eimer am Brunnen stehen und rannte ins Jagdhaus zurück, ohne an der Tür den Schmutz von den Schuhen zu streifen.
Ein sowjetischer Panzer, ein T-34 in Wintertarnung aus Schnee und Stroh, kam den Waldweg entlang und fuhr auf die Lichtung. Auf den Geschützturm waren Parolen wie »Recht unsere sowjetischen Mädchen« und »Tod der Faschistenbrut« gepinselt. Das Geschütz zielte auf das Haus. Eine Luke öffnete sich und zeigte einen in Winterweiß vermummten MG-Schützen. In der anderen Luke erschien der Panzerkommandant mit einem Megafon. Er musste den Dieselmotor des Panzers übertönen, als er sich auf Russisch und Deutsch an die Bewohner des Jagdhauses wandte.
»Wir wollen Wasser. Wir nehmen Ihnen kein Essen weg und tun Ihnen nichts, solange kein Schuss aus dem Haus kommt. Wenn allerdings auf uns gefeuert wird, werden Sie alle sterben. Und jetzt kommen Sie nach draußen. Richtschütze, fertig machen zum Feuern. Ich zähle bis 10. Wenn sich bis dahin niemand zeigt, eröffnen Sie das Feuer.«
Mit einem lauten Schnalzen wurde der Verschluss des MGs zurückgezogen. Graf Lecter ging nach draußen und stellte sich mit erhobenen Händen in die Sonne.
»Nehmen Sie sich Wasser. Sie haben nichts von uns zu befürchten.«
Der Panzerkommandant legte das Megafon beiseite.
»Alle aus dem Haus nach draußen kommen, damit ich Sie sehen kann.«
Graf Lecter und der Panzerkommandant musterten sich eindringlich. Der Kommandant hielt seine Handflächen hoch. Der Graf hielt seine Handflächen ebenfalls hoch. Dann drehte sich Graf Lecter zum Haus um.
»Kommt alle nach draußen.«
Als der Panzerkommandant Hannibal und Mischa erblickte, sagte er, »Die Kinder können im Haus bleiben, wo es warm ist.« Anschließend wies er seine Besatzung an.
»Gebt Deckung. Behalte die Fenster im Obergeschoss im Auge. Setzt die Pumpe in Betrieb. Ihr könnt rauchen.«
Der MG-Schütze schob seine Brille hoch und zündete sich eine Zigarette an. Er war noch ein Junge. Die Haut um seine Augen wirkte blasser als der Rest seines Gesichts. Er sah Mischa aus der Tür linsen und lächelte ihr zu. Neben den Treibstoff- und Wasserkanistern war auch eine kleine Motorpumpe mit einem Seilanlasser auf dem Panzer festgeschnallt. Der Panzerfahrer ging mit der Pumpe zum Brunnen und ließ einen Schlauch mit einem Filter in den Schacht hinab. Nachdem er mehrmals am Seil der kleinen Motorpumpe gezogen hatte, sprang sie knatternd an. Der Lärm übertönte das Pfeifen des nahenden Sturzkampfbombers, bis es schon zu spät war. Der junge MG-Schütze riss den Lauf seiner Waffe herum und kurbelte wie verrückt, um das Maschinengewehr nach oben zu richten und das Feuer zu erwidern, während die Geschosse aus der Bordkanone des Stuka bereits den Boden stichelten und über den Panzer hinwegratterten. Der Schütze wurde an der Schulter getroffen, feuerte aber mit seinem unverletzten Arm weiter. Die Windschutzscheibe des Sturzkampfbombers wurde von Sternrissen überzogen, die Brille des Piloten füllte sich mit Blut. Das Flugzeug streifte ein paar Baumspitzen und pflügte durch den Garten. Sein Treibstofftank explodierte. Die Bordkanone feuerte auch nach dem Aufprall weiter. Hannibal, der sich im Jagdhaus schützend auf Mischa geworfen hatte, sah seine Mutter mit brennenden Kleidern vor dem Haus liegen.
»Bleib hier«,
befahl er Mischa und rannte zur Gräfin. Inzwischen hatte die Munition des Stuka zu explodieren begonnen. Geschosshülsen flogen herum und schlugen in den Schnee. Der Pilot saß tot in der Kanzel, das Gesicht vom brennenden Schal und der Fliegerhaube zu einem Totenkopf verkohlt. Auch der Richtschütze hinter ihm war tot. Außer den beiden Kindern lebte nur noch Lothar. Er hob einen blutigen Arm, als er den Jungen sah. In diesem Moment erschien vor der Tür Mischa, die zu ihrer Mutter rennen wollte. Lothar versuchte, sie zu packen und zu Boden zu ziehen, als sie an ihm vorbeilief, aber eine Salve des brennenden Flugzeugs durchschlug seinen Körper und bespritzte das Mädchen mit seinem Blut. Mischa hob die Arme zum Himmel und begann zu schreien. Hannibal, der die ganze Zeit Schnee auf die brennenden Kleider seiner Mutter geworfen hatte, wandte sich von der Gräfin ab und rannte durch den unberechenbaren Geschosshagel zu Mischa zurück, um sie ins Haus und in den Keller hinunterzutragen. Die Abstände zwischen den Schüssen und Explosionen des brennenden Stuka wurden immer größer, und als die Geschosse in den Verschlüssen der Bordkanone zu schmelzen begannen, wurde es schließlich ganz still. Der Himmel verdunkelte sich, und es begann wieder zu schneien. Die Schneeflocken landeten leise zischend auf dem heißen Metall.